Gott ist für uns. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. An sich könnte die Predigt jetzt schon zu Ende sein. So kommt man vielleicht in das Guinness-Buch der Rekorde für die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde. Aber in der gestrigen Absprache wurde mir 15 bis 20 Minuten zugestanden, so dass ich doch noch zunächst einmal auch gleich den Text vorlese. Wir hören einen Abschnitt aus dem Paulusbrief an die Christen in Rom. Die riesige Stadt, das Zentrum der damaligen Macht, sind die Christen bedroht als winzige Gruppe. Sie sind verspottet und verfolgt. Paulus schreibt von dem, was uns bedrängt, einerseits von außen, andererseits aber auch von dem, wie er sich selber sieht, von den Abgründen der Menschen. Also eine Binnenansicht, dass wir Böses tun, dass wir Gott widersprechen. Gleich komme ich dazu. Jedoch, Gott überlässt uns nicht selbst. Gott antwortet auf das Leid und auf das Böse und auf die Schuld in dieser Welt. Er setzt sich für uns ein. Paulus schreibt von dem, was uns gewiss macht. Und nun lese ich den Text vor, leicht gekürzt, denn es soll ja auch nicht die längste Predigt werden, so dass ich dann auch in einem Zeitlimit bleibe. Was sollen wir nun dazu sagen? Wenn der Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer wird Anklage erheben gegen Gottes Erwählte? Gott ist derjenige, der rechtfertigt. Wer wird es dann sein, der verurteilt? Christus Jesus ist der Gestorbene, mehr noch der Auferweckte, der zu Rechten des Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer wird uns von der Liebe des Christi trennen? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung, Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Aber in allen in diesen sind wir siegreich durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Herrschaften, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, überhaupt keine Mächte. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein Geschöpf wird uns jemals von der Liebe Gottes trennen können. Damit komme ich zum Kern und ich habe es ein bisschen getrittelt aufgeteilt. Zuerst ganz kurz den historischen Paulus. Dann streife ich die Mächte, die auf uns von außen wirken und münde in dem meines Erachtens in dem wichtigsten und für mich zumindest mal den schwierigsten Aspekt, die Binnenansicht, wie ich mich selbst sehe und gesehen werden möchte, meine persönliche Beziehung zu Gott und seine zu mir. Nun denn der historische Paulus, gerade im Korintherbrief, ich liebe diesen Brief, aber eben da ist eine ganze Reihe doch geschrieben. Paulus wird wegen seiner Missionstätigkeit angeklagt. In Ephesus wird er ins Gefängnis geworfen und muss mit wilden Tieren kämpfen. Und es gab Situationen, in denen Paulus meinte, sein letztes Stündlein sei geschlagen. In der Provinz Asia drohte ihm die gerichtliche Verurteilung zum Tod. Viele seiner Glaubensfreunde in Rom und in anderen Orten im Römischen Reich werden vor Gericht gestellt und häufig ist es ein kurzer Prozess. Eine Blutspur zieht sich durch das Römische Reich, nicht nur in der Hauptstadt Rom. Christenverfolgung endete nicht mit dem Römischen Reich. Wollen wir doch dankbar sein, dass wir diese hier und heute in Görlitz, hier in Deutschland nicht persönlich erleben müssen. Jedoch Apostel Paulus zählt eben sogar recht ausführlich die Anfeindungen auf, die sich nicht nur aus der unmittelbaren Christenverfolgung erleben lassen. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Ich greife einige auf, ganz hoffentlich mit Gegenwartsbezug. Ist Blöße, bloßgestellt werden, nicht einfach nur peinlich? Na gut, peinlich. Das vergeht wieder. Mit der Zeit. Oder auch nicht? Verfolgung und Blöße können auch ganz anders geartet sein. In unserem Land entblößen sich viele selbst in Talk- und Castingshows. Sie stellen ihr Talent zur Abstimmung und werden unter dem Gejohle des Publikums öffentlich gedemütigt. Gewiss, niemand muss sich dem Gejohle freiwillig aussetzen. Keiner wird zu dieser Castingshow gezwungen. Selbst die Eintrittskarten für die Castingshows muss keiner mit. Aber wer ahnt, wie nahe Medienruhm und Medienschande beieinander liegen? Die Realität der Massenmedien ist gnadenlos. Das Internet vergisst nichts. Und so mancher, der sich öffentlich blamiert hat, muss mit den Bildern seiner Blöße leben. Auch die mediale Öffentlichkeit müssen manche als finstere und bedrohliche Macht erleben. Paulus zählt auch Hunger auf. Hunger, eine uralte, immer wieder erwähnte, vorgebrachte Geißel der Menschheit. Millionen Menschen hungern auf der Welt, aber der Klimawandel wird die Zahl vermutlich erhöhen. Dabei gibt es genügend Nahrungsmittel auf der Welt. Es mangelt an der sachgerechten Verteilung, an Gerechtigkeit. Und oft genug verhindert auch Korruption, dass die Hilfe, wenn sie denn kommt, auch an die erreicht, die sie brauchen. Hunger und Korruption sind Geißeln der Menschheit. Sie sind finstere Mächte. Bedrängnis, Angst, Trübsal, heute würde man vermutlich auch schlichtweg Depression dazu zählen. Wir werden ab dem morgigen Montag, dem 2. November, den zweiten Lockdown erleben. Kontaktbeschränkungen zum wirksamen Unterbrechen der Infektionsketten sind erforderlich und schränken nicht nur unser Vergnügen ein. Kinos und Diskotheken schließen. Aber auch Behinderten und Senioren, die so sehnsüchtig auf Besuch warten, leiden. Wie schmerzlich dieses Leid werden kann ich für mich vielleicht erahnen, dass der Besuch in Hospizen von der Kontaktbeschränkung nunmehr ausgenommen ist. Sterbende dürfen besucht und begleitet werden. Angst und Trübsal sind finstere Mächte. Gefahr und Schwert. Nun, Apostel nennt auch Gefahr und Schwert als Bedrohung und meint damit nackte, willkürliche, verbrecherische Gewalt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Sind wir nicht begnadet? Ja, sind wir. Polizei und Gerichte schützen uns. Dennoch bleibt lokale und persönlich erlebbare Gewalt. Amokläufe. Es gibt keinen wirklichen Schutz davor. Das ersatzlose Auslaufen internationaler vertrauensbildender Rüstungskontrollabkommen wie Open Sky im Frühjahr dieses Jahres erhöht die Kriegsgefahr. Welche dunkle Mächte sind solche willkürliche, sinnlose Gewalt? Von diesen allen Dargestellten, von den dunklen Mächten, die von außen auf den Menschen, auf den Christen, auf jeden Einzelnen von uns einwirken, erfahren wir Trost in diesem Paulusbrief. Wer wird Anklage erheben gegen Gottes Erwählte? Gott ist derjenige, der rechtfertigt. Wer wird es dann sein, der verurteilt? Jesus Christus ist, der auch für uns eintritt. Ich komme zum dritten Abschnitt, der für mich schwierigste, wie ich angekündigt habe, wie ich mich eigentlich auch dann selber sehe oder auch gesehen möchte. Denn, liebe Gemeinde, dieser göttliche Trost wirkte denn auch dann, wenn wir selber Teil der dunklen Macht sind? Wie stehe ich da, wenn ich von mir selbst Rechenschaft ablege? Wie stehe ich vor dem Angesicht Gottes? Ein Innehalten, insbesondere nach einschneidenden Erlebnissen im persönlichen Leben, drückt eine menschliche Sehnsucht aus. Es ist die Sehnsucht nach einem Kompass, nach einer Orientierung, einen eigenen Standpunkt finden, Bilanz ziehen, Dinge bewerten und Erfahrungen abwägen. Niemand kann sich davor drücken, abducken und es nicht tun. Ich stehe immer wieder vor den unsichtbaren Schranken des Gerichts. Wenn die Uhr am Armband oder wohl eher heute am Handy tickt oder die Lebensuhr auch voranschreitet, wenn man an einer Schwelle steht, wie möglicherweise der Tod von geliebten Menschen, wenn das Gewissen sich regt oder gar aufbegehrt, sich vergewissern wollen, Dinge abschätzen, Rechenschaft ablegen. Auf der alltäglichen Oberfläche des Lebens geht es doch immer häufig um andere Fragen. Ich habe meine Haut gerettet, als es um Kopf und Kragen ging. Ich habe meine Schäfchen ins Trockene gebracht, als die Krise ausbrach. Wenn es nicht scherzhaft ist, Toilettenpapier und Nudeln, aber es gibt auch wirklich ganz viel wichtigere Themen. Obwohl die Umstände hart waren. Es sind die Fragen an der Oberfläche des Lebens, an denen wir arbeiten, kämpfen, laufen, rennen und retten. Unter der betriebsamen Oberfläche schlummert jedoch die eigentliche Frage, wie steht Gott zu mir? Sagt Gott ja oder nein? Macht sich Gott überhaupt etwas aus meinen schönen Erfolgen? Vieles, liebe Gemeinde, spricht gegen uns. Das ist wahr. Aller Wahrscheinlichkeit sind hier im Kreis keine Kapitalverbrecher. Und ich habe mir hier drei Pünktchen gemalt und habe gesagt, Bezug zur Gefängnisseelsorge. Vermutlich weiß Pastor Pi deutlich mehr. Ich habe wenig Bezug zu diesen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich kein Kapitalverbrecher bin, jeder von uns hat etwas auf dem Kerbholz, obwohl es uns weitaus besser geht als einem verwahrlosten und haltlosen jungen Mann aus einem französischen Vorort-Hochhaussiedlung oder in irgendeiner unwirtlichen Gegend am Rande der Welt. Am Rande oder in der Mitte? Armselig oder wohlhabend? An der Oberfläche des Lebens geht es immer um dieselben Fragen. Wie rette ich meine Haut, meine Schäfchen ins Trockene? Wie bringe ich zu etwas? Laufen, rennen, Menschen suchen, vielen guten Gründen den eigenen Menschen den Vorteil suchen. Im Mittelpunkt steht das eigene Ich. Dass sich manchmal auch hinter einem fleißigen Lieschen oder einem unermüdlichen Helfersyndrom versteckt. Es ist die unbewusste Ich-Sehnsucht. Doch gute Werke, so gut sie auch sein mögen, erlösen das eigene Ich nicht von dem eigenen Ich-Sehnsucht. Wer hat den Mut und die Größe, sein eigenes süchtiges Ich offenzulegen? Wir haben einen Anwalt, einen Fürsprecher, der uns nicht wegen eines verlockenden Honorars verteidigt. Unser Anwalt und Fürsprecher tritt buchstäblich für uns ein. Er nimmt auf sich, was uns vorgehalten wird und vorgeworfen wird. Er bezahlt unsere Schulden. Das letzte Wort hat die Liebe. Selbst wenn man meint, dass alles schon verloren sei und die Zeit in den Fingern verrinnt. Vielleicht auch das letzte Stündlein. Das letzte Wort hat die Liebe, denn Gottes Liebe ist der Blut- und Tränen getränkte Schmuck unserer Schmerzen, unser Leiden, unsere harten Kanten. Gottes Liebe blüht denen, die sich verlaufen und verrennen, die ihre Rechenschaft und Rechtfertigung verloren haben. Gottes Liebe nimmt etwas auf sich, das Blut und die Tränen. Gottes Liebe nimmt etwas auf sich und lässt sich auch von dem größten Brocken nicht ablenken. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, das Existenzielle, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur unterscheiden kann von Gottes Liebe. So bleibt, es ist so ein bisschen wie ein Gebet, hilf mir, Herr, die Verworrenheit der Dinge durch die Klarheit des Glaubens zu lichten und was schwer auf mir lastet, durch die Kraft des Vertrauens zu verwandeln. Dass ich von dir, Gott, geliebt bin, ist die Antwort auf jede Frage. Gib, dass mich diese Antwort sicher macht, wenn das Weitergehen schwerfällt. Paulus jubelt über den Sieg. Er sieht ihn schon in Jesus Christus. Keine Macht der Welt, nicht einmal der Tod kann uns trennen von Gottes Liebe. In unserem Glück und in unserem Leid, in Erfolg, in Schuld und in Scheitern, an unserem Ende und im Tod, Gott hört uns nie auf zu lieben. Und damit ende ich, wie ich begonnen habe. Gott ist für uns nichts. Auch ein oder der eigene Tod kann uns von Gottes Liebe trennen. Amen.